Wir kommen voll Erwartung und dann dachte ich, okay, was hast du dir eigentlich dabei gedacht, diesen Text, den wir in der Lesung gehört haben, für einen Gottesdienst vorzusehen, der durch Abendmahl, durch offenes Mikro hier auch seine ganz eigenen Besonderheiten hat, wo wir gerade im Gottesdienstleitungsteam besprochen haben, dass dann die Predigt mal ein bisschen kürzer sein soll und nicht so lang. Und dann so ein Text, 2. Korinther 5, ein ganz spannendes Kapitel. Welche Erwartung hast du an diesen Gottesdienst und auch jetzt an meine Predigt? Willkommen im neuen Leben ist der Titel. Und manchmal denke ich, du hast manche tolle Ideen, aber dann, okay, wird der Platz dafür sein, das zu erklären, auch das zu erklären, was da gerade uns gezeigt wurde. Und die Woche hatten wir ein Seminar mit Dirk Arendt, dem Leiter des Praxisinstituts zur Evangelisation, mit den Gottesdienstleitern. Und da hat uns gerade nochmal gesagt, wie wichtig das ist, dass wir nicht fromme Begriffe benutzen, die vielleicht Menschen auch am Stream überhaupt nicht verstehen. In diesem Text geht es um neues Leben, um Bekehrung, würden viele Christen dann sagen. Bekehrung, Umkehr, es geht um Sünde, es geht um das Loswerden von Schuld und Sünde. Da könnte man jeweils eine Stunde drüber sprechen, oder? Keine Angst, ich werde diesen Text nicht ausführlich betrachten, sondern ich werde versuchen, es möglichst praktisch werden zu lassen, was das heißt, dieses neue Leben mit Christus zu haben und offensichtlich von etwas frei zu werden. Eva, super, hast du das gespielt. Das war echt Herzklopfen, ob sie da nicht umfällt auf diesem Stuhl. Und das ist ja manchmal auch das Herzklopfen, was ich habe, wenn ich Menschen sehe, unter welchen Lasten, unter welchen Beschwerden, welchen Schwierigkeiten sie leben und auch, wo sie manchmal selbst dafür gesorgt haben. Wenn zum Beispiel Familien zerbrechen, weil man miteinander streitet. Wenn Beziehungen kaputt gehen, weil man die Unwahrheit gesagt hat oder einander enttäuscht hat. Und so vieles mehr, was das Leben so kaputt macht. Und dann gibt es da dieses Angebot von Jesus, du darfst von Neuem geboren werden. Du darfst neu geboren werden. Er sagt das einem Mann, der zu ihm kam, um zu fragen, wie man denn in den Himmel kommt. Und offensichtlich geht es auch in diesem Text um eine Hoffnung, die über dieses Leben hinaus strahlt. In dem ganzen Abschnitt, Kapitel 5, lest diesen Text nochmal. Es lohnt sich, ihn wirklich nochmal selbst auch zu lesen. Was kannst du dir darunter vorstellen, der du vielleicht neu im Glauben bist oder noch gar nicht so viel weißt vom christlichen Glauben? Bekehrung, neues Leben. Wenn ich eins gelernt habe in meinem Dienst als Pastor, ist, das ist immer wieder ein sehr individuelles Geschehen. Ein sehr individuelles Erleben, Bekehrung, Neustart mit Jesus Christus, Freiwerden von alten Dingen, die vielleicht belastet waren. Und wenn ich eins auch gelernt habe, ist, dass wir Christen lernen sollten, darüber so zu sprechen, dass Menschen es verstehen. Letzte Woche lief auf Arte der Film Honecker und der Pastor. Wer kennt ihn? Hat ihn schon gesehen? Cooler Film, oder? An manchen Stellen war ich enttäuscht, nämlich da, wo der Pastor und seine Frau, dem Honecker und seiner Margot, versuchten zu erklären, worum es im Glauben geht. Da blieben sie, fand ich, auch so in so typischen Floskeln stecken. Ja, Frau Honecker, Sie müssen Ihr Herz öffnen. Okay, also ich will, der Kardiologe unter uns weiß, eine Herz-OP ist keine einfache Sache. Ne? Was heißt denn das, das Herz öffnen? Oder vielleicht doch lieber mit einem Herzkatheter da mal reingucken? Eine Szene in diesem Film liebe ich. Die Szene, wo Honecker wieder zurückkommt, weil seine Genossen, da wo er untergebracht werden sollte, ihn nicht aufgenommen haben. Und dann steht er mit seiner Margot beim Pastor vor der Tür. Und als die Tür von dem kleinen Sohn aufgemacht wird, sagt er, ich bin wieder zu Hause. Der Staatsratsvorsitzende Honecker ist wieder zu Hause. Was für eine Geschichte. Ich denke manchmal, Gott hat Humor. Dieser Mann, der den Christen in der DDR so das Leben schwer gemacht hat, er findet den einzigen Platz, das Zuhause bei einem Pastor. Guckt ihn euch mal an, es lohnt sich, auch wenn er sicherlich seine Schwächen hat. Und damit sind wir schon wieder beim Thema. Es geht um die Hoffnung, die wir Christen haben. Es geht darum, wo unser Zuhause ist. Und es geht bei Bekehrung um Umkehr. Es geht darum, dass wir erkennen, dass wir ohne Jesus Christus und ohne die Vergebung unserer Schuld und ohne, dass wir mit Gott ins Reine kommen, in die Irre laufen. Es geht um die richtige Weggabelung, dass wir umkehren zu dem, der alles dafür getan hat, dass wir einmal bei ihm ankommen. Und es geht um die Liebe Gottes, von der spricht Paulus hier im Korintherbrief. Die Liebe Gottes, die uns so verändert, dass die Menschen was merken. Da ist was anders geworden. Der Detlef ist irgendwie anders, seitdem der da in die Gemeinde geht. Seitdem der sich taufen hat lassen. Der ist irgendwie anders. Oder bist du das vielleicht doch nicht? Was ist denn anders geworden? Das ist eine heiße Frage, oder? Was konnte zum Beispiel der Mann da am Kreuz, vor kurzem haben wir Karfreitag den Gottesdienst gefeiert und gehört aus der Kreuzigungsgeschichte, und da hängt einer neben Jesus am Kreuz, zwei hängen daneben, zwei Verbrecher. Und der eine, dem sagt Jesus, dass er noch heute mit ihm im Himmel sein wird. Bekehrung am Kreuz, in letzter Sekunde. In letzter Sekunde erkennt dieser Mann, dieser Jesus, da ist was Besonderes mit. Da begegnet mir Gott. Und er macht es fest. Macht seine Hoffnung in letzter Sekunde an diesem Jesus fest. Und er sagt ihm, noch heute wirst du mit mir im Himmel sein. Bekehrung auf dem letzten Meter, in den letzten Minuten sozusagen. Und dann gibt es auch ganz andere Geschichten. Ihr kennt vielleicht manche Geschichten. Manche Geschichten klingen für mich manchmal so, wie vielleicht auch der Honecker in dem Film gedacht hat, als er davon sprach oder zum Pastor sagte, wollen Sie mich bekehren oder missionieren? Ich glaube, dass alle Menschen, die irgendwie mit dem Christentum schon Begegnung hatten oder auch selbst die Christen so ihre Vorstellung davon haben, was denn dieses neue Leben jetzt ist. Kannst du das eigentlich erklären? Kannst du das jemanden, hey, du warst doch heute in diesem Gottesdienst, ich habe gesehen auf YouTube oder auf eurer Homepage, es geht um neues Leben, was das ist, was würdest du dann erklären? Was ist denn das Neue? Was ist neu geworden, seitdem du Jesus Christus kennengelernt hast? Wir müssen Rede und Antwort stehen können für das, was neu wird in unserem Leben. Und Paulus sagt, gebt Zeugnis von der Hoffnung, die in euch ist. Ist bei dir Hoffnung? Ist eine wichtige Frage. Bei dem Mann am Kreuz war Hoffnung da. Und was macht denn diese Hoffnung aus? Dass du dann, und das ist manchmal das Thema, auch gerade wenn ich Menschen begleitet habe in meinem Leben, wenn die gestartet sind mit ihrem Glauben, wenn sie das festgemacht haben, ja, ich glaube, dass Jesus Christus auch für mich gestorben ist, ich will als Christ leben, ich will in seiner Nachfolge leben, wie der Herzblut-Jüngerschaftskurs oder jetzt hier Herzenssache, unser Jahresthema, und sagt, so, und dann kommt oft im Gespräch die Frage, ja, was heißt das denn jetzt konkret? Und manchmal kommt auch die Frage, Mensch, es tut sich so wenig. Ich würde gerne mehr erleben. Oder ich habe Schwierigkeiten mit dem, was vielleicht ich gedacht hatte, dass ich das schon längst im Griff hätte. Im Einblickseminar, das wir jetzt wieder anbieten, draußen liegen die Flyer, da geht es in der letzten Einheit, die war mir ganz wichtig, dass wir die mit aufnehmen in dieses Gemeinde- und Glauben-Kennenlernen-Seminar. Schaut gerne als Gäste rein, das ist besonders für die, die neu sind in der Gemeinde gedacht. Da war mir eine Einheit ganz, ganz wichtig, die Frage, und wenn es schwierig wird. Und da rede ich unter anderem drüber, dass man in der Gemeinde, wo man so neu ist und total begeistert ist und alle sind so lieb, vielleicht auch dann bald mal erlebt, dass nicht immer alle lieb sind, Pastor inklusiv. Wie gehe ich dann mit Enttäuschung um auf der Beziehungsebene? Ne? Aber noch mehr geht es mir bei diesem Thema darum, und wenn es schwierig wird im Glauben, wenn wir plötzlich merken, hey, ich habe doch einen Start gemacht mit Jesus Christus. Und warum wird es dann wieder schwierig? Warum kämpfe ich wieder mit meiner Hoffnung? Warum kämpfe ich mit alten Geschichten, die ich doch eigentlich längst im Griff haben müsste, oder? Und scheinbar haben doch alle anderen das im Griff. Und ich sage den Leuten immer, tröste dich, die meisten hier in der Gemeinde, ich inklusiv, haben nicht alles im Griff. Was ist dann mit der Hoffnung? Das ist der Kern des neuen Lebens, wie wir hier im Korintherbrief lesen und wie wir an vielen anderen Stellen lesen, dass diese Hoffnung nicht von dir und deinem steil nach oben den Christseinkurs ausgeht, sondern diese Hoffnung, dieses neue Leben gründet allein in dem, was Jesus Christus getan hat und was Gott dir verspricht. Gott verspricht dir, wenn du mit Jesus ganze Sache machst und ihm sagst, ich vertraue dir mein Leben an, ich gebe dir alles, was vor Gott nicht bestehen kann, all meine Schuld, all mein Misstrauen, all mein Versagen, dass dieser Gott uns in Jesus Christus zuspricht, dann ist dir vergeben. Es geht in diesem Text nicht um das, was wir dann manchmal fühlen, mehr oder weniger fühlen, sondern es geht um einen geistlichen Fakt. Du hast sozusagen den Erbschein der Gotteskindschaft in der Tasche. Du darfst wissen, egal wie dein Leben verläuft, vielleicht ist es am Anfang deines Glaubens so eine steile Linie gewesen und ihr, die ihr schon lange Christen seid, vielleicht habt ihr das erlebt, wie ich das auch erlebt habe, dass das nicht immer so war, dass dann uiuiui, ganz schöne Tiefen auch kamen, ganz schönes Versagen. Aber dieser Gott sagt dir zu, du wirst leben, selbst wenn du einmal sterben wirst. Du wirst bei mir sein, selbst wenn du nicht das Muster von Frömmigkeit bist. Fromm, das ist ja auch so ein Begriff, der gern fürs Christsein benutzt wird. Fromm, das ist ein Begriff, der im Alten Testament für eine Beziehung steht, die Beziehung zwischen dir und Gott. Gott ist Vater geworden, so wie Inga gerade auch im Gebet ihn angesprochen hat. Du darfst Vater zu diesem Gott sagen. Dieser Gott ist für dich und das bleibt so. Und dann habe ich so verschiedene Geschichten erlebt. Nicht nur diese Geschichte, von der ich gelesen habe, von dem Mann da am Kreuz neben Jesus, auch die Geschichte des Hausmeisters, den ich besuchte, weil er verwandt war mit jemandem aus der Gemeinde, sterbenskrank. Er starb. Er hat nie die Gottesdienste unserer Gemeinde gehört. Er hat nie mich im Gottesdienst reden hören, nur die Gespräche, die da waren, auch kurz vorm Ende seines Lebens. Und dann sagt dieser Mann irgendwann, ja, ich weiß, wo ich jetzt hingehe. Okay, dachte ich, das kann man sich so denken. Ob das jetzt wirklich trägt, ist ja eine andere Frage. Aber dann kam eine Geschichte und da wird es praktisch, dass er seiner Frau sagte, ich wäre so gerne noch dort in die Gottesdienste gegangen. Ich bitte dich, da hinzugehen. Und diese Frau war eine Frau, die sowas von ablehnend dem Glauben gegenüber war. Dieser Mann wollte, dass sie in die Gottesdienste geht. Und da hat sie ihm gehorcht und ist gegangen. Hat sie mich predigen gehört. Sie war selber krank, ist wenige Monate später gestorben. Wir haben ihr einen Gartenstuhl hingestellt, damit sie bequem sitzen konnte. Da hörte sie immer wieder meine Predigt und ich dachte, wow, dass dieser Tod des Mannes, der sich so kurz vorher noch bekehrt hat, dazu führt, dass seine Frau jetzt regelmäßig kommt. Aber sie bekehrte sich nicht, jedenfalls nicht in meiner Predigt, sondern bei einem Rentnerkollegen aus der Nachbargemeinde, als der predigte. Ich war ein bisschen neidisch, aber weil sie nicht diesen Halt hatten, zu wissen, dass da ein Gott ist, der sie liebt. Ich habe es, glaube ich, an anderer Stelle. Sie nicht diesen Halt hatten, zu wissen, dass da ein Gott ist, der sie liebt. Ich habe es, glaube ich, an anderer Stelle schon mal diesen Halt hatten, zu wissen, dass da ein Gott ist, der sie liebt. Ich habe es, glaube ich, an anderer Stelle schon mal erzählt, dieser Geschichte. Ich habe es, glaube ich, an anderer Stelle schon mal erzählt, dieser Geschäftsmann aus der Stadt, der zu mir in die Seelsorge kam, weil seine Mitarbeiterin ihm gesagt hatte, Mensch, bei Ihren Problemen gehen Sie doch mal zu dem Pastor Kühne. Und dann kam er. Und dann kam er auch irgendwann in die Gottesdienste, saß auf dem letzten Platz, weil er dachte, gegenüber diesen frommen Leuten. Und dann starb er. Ich hörte davon. Und seine Familie kam. Er hat seine Sucht. Und dann starb er. Ich hörte davon. Und seine Familie kam. Er hat seine Sucht nie in den Griff bekommen. Er hat auch nie so ein Übergabegebet mit mir gesprochen. Da kam seine Familie, tief verwurzelt in der örtlichen Landeskirche, und sagt, Pastor Kühne, wir möchten gern, dass Sie ihn beerdigen. Ja, warum, sage ich. Seit er zu Ihnen kam, haben wir gesehen, wie seine Augen sich verändert haben. Hatte. Er hat nie seine Sucht in den Griff gekriegt. Aber ich glaube, dass er gestorben ist mit der Hoffnung, dass er einen gnädigen Gott hat, obwohl seine Kurve nicht steil nach oben ging, obwohl er nicht vielleicht so typisch FEG-mäßig dann sein Übergabegebet irgendwann gesprochen hat, sich hat taufen lassen und Mitglied wurde. Solche Geschichten schreibt Gott mit Menschen und solche Geschichten will Gott mit dir schreiben. Und du musst verstehen, dass es beim Christsein nicht um Tun und Lassen geht, sondern, und blende mal das Bild ein von diesem einen Buch, was ich so klasse finde, was manchmal den Leuten hilft, es zu verstehen. Nicht wie bei Räubers. Kennt das jemand, das Buch? Habe ich schon oft empfohlen. Also ein paar kennen es. Diese Geschichte von dem kleinen Räuberjungen ist eine Geschichte nicht nur für kleine Kinder, sondern auch für uns Erwachsenen. Nicht wie bei Räubers. Er wird von dem Prinzen bei Räubers aus der Höhle gerettet. Kommt zum Vater, zum König ins Schloss. Das erste Kapitel beschreibt, wie er ins Schloss des Königs kommt. Und man merkt sofort, okay, Prinz, Jesus, König, Gott, da geht es um Gott. Und er wehrt sich noch, seine alten Klamotten auszuziehen, aber dann lässt das zu, er wird gebadet, er wird neu eingekleidet. Und dann geht er auf Entdeckungstour, zweite Kapitel im Schloss. Und dann passiert, was passiert? Joschi, was passiert, wenn man manchmal auf Entdeckungstour geht? Schränke aufmacht, vielleicht die Kuckucksuhr an der Wand. Weiß nicht, ob deine Oma eine Kuckucksuhr hatte, meine hatte eine. Oh Mensch, das Ding ist so interessant. Und batsch, fällt diese Uhr runter und ist kaputt. Und dann malocht er den ganzen Tag, will alles jetzt richtig machen. Denn er hat Schuldgefühle dem König gegenüber. Was habe ich nur angerichtet? Mal locht im Stall, mal locht überall am Abend begegnet er dem König. Und er sagt, wo warst du den ganzen Tag? Oh, ich habe doch die Uhr kaputt gemacht, du weißt es bestimmt schon und ich wollte das wieder gut machen. Und der König sagt, was sagt er? Alles schon erledigt. Ist nicht schlimm mit der Uhr. Was schlimm war, ist, dass du den ganzen Tag nicht bei mir warst. Das neue Leben heißt, bei Gott, dem Vater, zu sein. Es heißt nicht tun und lassen, sondern es heißt Beziehung leben. Weil dieser Gott dich so sehr liebt, dass er auf den krummsten Linien deines Lebens immer noch gerade schreibt. Das ist für mich ein ganz wichtiges Bild geworden. Auf den krummen Linien deines Lebens, Detlef, habe ich irgendwann kapiert. Und das könnte ja sein, dass das Leben auch auf so einer, ich gehe mal in die Mitte, es könnte ja auch sein, dass das Leben an so einem Tiefpunkt endet, ne? Und nicht auf so einem Hochpunkt des Lebens. Aber auf diesen krummen Linien, das ist die Botschaft des Evangeliums, schreibt Gott mit seiner Liebe gerade. Gottes Liebe lässt dein Leben am Ende gut ausgehen, egal wie das so war. Denn am Ende wirst du durch seine Liebe und Gnade, durch Jesus Christus, gerettet sein und bei ihm ankommen. Amen. Ich bete. Herr Jesus, danke. Vater im Himmel, danke. Du siehst uns, du weißt, was wir mit uns schleppen. Und du weißt auch unsere Zweifel an uns selbst, aber auch vielleicht an dir, ob du uns wirklich vergeben kannst und ob etwas Neues möglich ist, ein neues Leben. Lass uns doch lernen, dass das neue Leben uns geschenkt ist und dass das Fakt ist. Und dass du uns durch deinen Heiligen Geist und durch deine Liebe hilfst, in diesem neuen Leben zu leben. Dass du hilfst, mit unserem Versagen umzugehen und wieder bei dir anzudocken, wenn wir das nicht getan haben, Herr. Und ich bitte dich, Jesus, dass du all die Menschen, die jetzt zuhören, hier oder auf YouTube, dass du Herzen berührst mit deiner Liebe, dass du Hoffnung schenkst, wie der Paulus im Korintherbrief ausdrückt, und dass du schenkst, dass wir Geschichten zu erzählen haben von dieser Hoffnung und was es bedeutet, deiner Liebe zu begegnen. Danke für deine Vergebung. Danke für das neue Leben, das du schenkst. Amen.